Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt.
Marserkundung vom 22. Mai 1984. Transkript. Der Monitor stellt die Fragen an das Subjekt. Die Einstiegsfrage für den 22. Mai wurde um 10.09 Uhr gestellt, plus 10 Minuten, bereit zu starten. Gut, nun, mit den Informationen im Umschlag, die ich dir gegeben habe, richte deine Aufmerksamkeiten jetzt auf 40,89 Grad Nord und 9,55 Grad West.
Ich möchte sagen, es sieht aus wie ein... Ich weiß nicht, es sieht irgendwie... Ich habe eine schräge Sicht auf etwas, das wie eine Pyramide oder eine Pyramidenform aussieht. Sie ist sehr hoch. Sie scheint in einer großen, vertieften Gegend zu stehen.
In Ordnung. Sie ist gelblich, ockerfarben.
Gut. Gehe in der Zeit zu dem Zeitraum, der im Umschlag angegeben ist, und beschreibe, was passiert.
Ich verfolge heftige Wolken. Mehr wie Staubstürme. Es ist ein geologisches Problem. Es scheint wie ein... Moment, ich muss das klären. Es ist wirklich seltsam.
Berichte einfach deine unvermittelten Wahrnehmungen zu diesem Zeitpunkt. Du bist noch ganz am Anfang.
Ich sehe die Nachwirkungen eines großen geologischen Problems.
Okay, geh zurück zur Zeit vor dem geologischen Problem.
Total anders. Es ist bevor... Da ist nichts, ich weiß nicht. Oh verdammt, das ist wie Berge von Erde. Erscheinen und dann verschwinden, wenn du davor gehst. Ich sehe große, flache Oberflächen, sehr glatte Winkel, Wände. Sie sind wirklich groß. Ich meine, sie sind megalithisch.
Gut, zu diesem Zeitpunkt vor der geologischen Aktivität. Schaue dich um, in und um dieses Gebiet und sieh, ob du irgendeine Aktivität findest.
Ich sehe, es ist wie eine Wahrnehmung eines Schattens von Menschen. Sehr groß, dünn, es ist nur ein Schatten. Es ist, als ob sie da waren und jetzt nicht mehr da sind.
Gehe zurück zu einem Zeitpunkt, in dem sie dort sind.
Es ist, als ob ich eine Menge Störungen auf einer Leitung habe und alles... Es bricht ständig ab, sehr fragmentierte Stücke.
Berichte nur deine rohen Eindrücke. Versuche nicht, die Dinge zusammenzusetzen oder zu interpretieren. Berichte einfach, was du siehst.
Ich sehe immer wieder sehr große Menschen, dünn und groß. Aber sie sind sehr groß. Eine Art seltsame Kleidung.
Gut, halte dich jetzt in diesem Zeitraum auf. Ich möchte dich von deinem physischen Standort im Raum zu einem anderen physischen Standort, aber in diesem Zeitraum bewegen. Bewege dich jetzt zu 46,45 Grad Nord und 353,22 Grad Ost.
Ich bin in einer Höhle. Keine Höhle, mehr wie eine Schlucht. Ich schaue nach oben, die Seiten einer steilen Wand hinauf, die scheinbar endlos ist. Und da ist wie eine Struktur, die... Es ist, als ob die Wand der Schlucht selbst geschnitzt wurde. Wieder bekomme ich sehr große Strukturen, keine Details, riesige Abschnitte glatter Steine.
Haben die Strukturen Innen- und Außenseiten?
Ja, sie sind sehr... Es ist wie ein Kaninchenbau. Ecken von Räumen, sie sind wirklich riesig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in einem stehe. Es ist einfach wirklich riesig. Die Wahrnehmung ist, dass die Decke sehr hoch ist, die Wände sehr breit.
Gut, wir wechseln jetzt zu einem anderen Ort in der Nähe. Bewege dich von diesem Punkt in dieser Zeit zu 45,86 Grad Nord, 354,1 Grad Ost.
Es gibt ein, es scheint das Ende einer sehr großen Straße zu sein. Und da ist ein Markierungsding, das sehr groß ist. Ich bekomme immer wieder Überlagerungen des Washington Monuments. Es ist wie ein Obelisk.
Alles klar, von diesem Zeitpunkt aus lass uns zu einem anderen Punkt wechseln. Gehe jetzt zu 35,26 nördlicher Breite und 213,24 östlicher Länge.
ist, als wäre ich in der Mitte eines riesigen kreisförmigen Beckens, umgeben von einer Bergkette, die fast vollständig ringsherum verläuft. Sehr zerklüftete, zackige Berge, sehr hoch. Das Becken ist sehr, sehr, sehr groß. Es scheint, als ob der Maßstab nicht stimmt oder so. Es ist einfach alles riesig, alles ist groß.
Ich verstehe das Problem, fahre einfach fort.
Ich sehe nur eine rechtwinklige Ecke von irgendetwas. Aber das war's auch schon, ich sehe sonst nichts.
Okay, dann gehen wir zu einem anderen Ort, der sehr nah ist. Gehe von deinem aktuellen Punkt aus in dieser Zeit zu 34,6 nördlicher Breite, 213,09 östlicher Länge.
Es gibt eine Ansammlung von Quadraten, die auf und ab verlaufen. Als ob man sie quadratisch machen wollte. Sie sind fast bündig mit dem Boden. Und es scheint, als wären sie miteinander verbunden. Etwas sehr Helles oder Lichtreflektierendes.
Aus welcher Position beobachtest du dieses Objekt, das Licht reflektiert?
Ich bin in einem schrägen Winkel links. Die Sonne ist seltsam.
Schau jetzt zurück zum Boden. Wir werden uns von diesem Ort aus ein kleines Stück bewegen, nur ein kleines Stück. Geh jetzt zu 34,57 nördlicher Breite und 212,22 östlicher Länge.
Es ist, als könnte ich eine Art ausstrahlendes Muster wahrnehmen. Wie ein wirklich seltsames, sich kreuzendes Straßennetz, das in Täler gegraben ist, weißt du? Wo die Straßen etwas tiefer als der Rand liegen.
Beschreibe die Formen dieser Dinge.
Es sind sehr ordentliche Kanäle, die tief ausgeschnitten sind, wie Straßen, die hinunterführen.
Okay, ich bemerke, dass du energetisch etwas ausgelaugt bist und ich möchte, dass du hier bleibst und deinen Fokus wiederfindest.
Es ist wirklich schwierig. Es scheint alles sehr sprunghaft zu sein.
Das ist mir bewusst. Es ist sehr wichtig, dass du deinen Fokus beibehältst. Ich habe wieder eine Bewegungsübung für dich und das ist eine beträchtliche Entfernung. Halte also den Fokus auf die Zeit, erinnere dich an den Fokus, den du zuvor hattest und gehe jetzt zu 15 Grad nördlicher Breite, 198 Grad östlicher Länge.
Ich sehe sich kreuzende, was auch immer das ist, es sind viduktartige Dinge, diese abgerundete, in den Boden geschnittene Kanäle wie Straßenbetten. Ich sehe...
Okay, noch eine Bewegung, jetzt zu 80 Grad südlicher Breite, 64 Grad östlicher Länge.
Ich sehe Pyramiden. Kann nicht sagen, ob es eine Überlagerung ist oder nicht, weil sie anders aussehen.
Okay, haben diese Pyramiden Innen- und Außenseiten?
Ja, wirklich groß. Ich bekomme ein interessantes Gefühl.
Gehe in eine dieser Pyramiden hinein und finde etwas Aktivität, über die du mir berichten kannst.
Verschiedene Kammern, aber sie sind fast vollständig frei von Möbeln oder irgendetwas. Es ist wie ein rein funktionaler Ort, um zu schlafen. Das ist ein gutes Wort, ja wie eine Art Winterschlaf. Ich bekomme wirklich rohe Eindrücke. Stürme, wilde Stürme, und sie schlafen durch diese Stürme hindurch.
Beschreibe die, die durch die Stürme schlafen.
Sehr groß, wieder sehr große Menschen. Aber sie wirken dünn wegen ihrer Größe und sie tragen Kleidung wie... Oh, es ist wie sehr leichter Seidenstoff, aber er ist nicht fließend, sondern eng anliegend.
Bewege dich näher zu einer dieser Personen und frage sie, ob sie dir etwas über sich selbst erzählen kann.
Sie sind uralte Menschen. Sie sterben. Ihre Zeit ist vorüber.
Was meinst du damit?
Sie sind sehr philosophisch. Sie suchen nach einer Möglichkeit zu überleben, aber sie können es einfach nicht. Sie können keinen Weg finden. Sie warten auf oder suchen nach etwas, das zurückkehrt oder eine Antwort bringt.
Was ist das, worauf sie warten?
Eine Gruppe von ihnen ist anscheinend weggegangen, um einen neuen Ort zum Leben zu finden. Es ist, als würde ich überwältigende Eindrücke von der Zerstörung ihrer Umwelt bekommen. Es geht alles sehr schnell bergab und diese Gruppe ist weit weggegangen, um einen anderen Ort zu suchen.
Was war die Ursache für die Störung der Atmosphäre oder der Umwelt?
Ich sehe ein Bild wie eine... Oh, das ist schwierig. Es ist wie ein Globus, der durch den Schweif eines Kometen geht oder durch einen Strom von irgendetwas. Es ist alles sehr komisch, kosmisch.
Okay, bevor du diese Person verlässt, frage sie, ob es eine Möglichkeit gibt, wie du helfen kannst.
Alles, was ich bekomme, ist Warten. Sie wissen nicht, wer ich bin. Es ist, als ob sie mich für eine Halluzination halten.
Als die anderen gegangen sind, wie sind sie gegangen?
Ich bekomme einen Eindruck von... Oh, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Es sieht aus wie das Innere eines großen Schiffs. Sehr abgerundete Wände und glänzendes Metall.
Begleite sie auf ihrer Reise und finde heraus, wohin sie gehen.
Ein wirklich seltsamer Ort mit Vulkanen und Gasblasen und seltsamen Pflanzen. Sehr volatile Umgebung, wie vom Regen in die Traufe. Aber es gibt viel Vegetation, im Gegensatz zu dem anderen Ort.
Es ist Zeit, zurückzukehren. Kehre jetzt zur Gegenwart zurück, zum 22. Mai 1984. Ende der Sitzung. Und jetzt bitte ich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder zurück zur Gegenwart zu kommen, wann auch immer ihr uns gerade hört, in eure jeweilige Gegenwart. Kommt zurück von dieser Astralreise auf den Mars, die wir mit euch geteilt haben. Ja, was habt ihr da gerade gehört? Das ist, glaube ich, die berechtigte erste Frage nach diesem kleinen Audio-Hörspiel von mir und Jonas. Zuerst mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute geht es um die CIA auf Astralreisen. Eine wunderbare Verbindung von verschiedenen Themenbereichen, die wir im Podcast immer wieder besprechen. Also Geheimbünde, die Verschwörungstheorien, wo die CIA natürlich auch eine große Rolle spielt, äußerst berechtigt, wenn man sich anschaut, was die CIA so seit ihrer Gründung die letzten 80 Jahre gemacht hat. Dazu mal in einer separaten Folge, nur zur CIA, zu all den Dingen. Aber wir haben diese spannende Überschneidung von Aktivitäten der amerikanischen Regierung, esoterischen Phänomenen, Ideen von Astralreisen, die auf Blavatsky und so weiter zurückgehen und der Grundlage, aus der wir vorgelesen haben, nämlich von der CIA mittlerweile veröffentlichte Dokumente. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid, aber die CIA hat einen Reading Room auf ihrer Website cia.gov, auf der man sich durch all die deklassifizierten, also die veröffentlichten Dokumente aus dem letzten Jahrhundert graben kann. Das ist tatsächlich sehr spannend, wenn es um Astralreisen geht und das Project Stargate, das die CIA und die amerikanische Regierung im 20. Jahrhundert mit sehr viel Geld versorgt haben und wo versucht wurde, Astralreisen fürs Militär und für Geheimdienstaktionen nutzbar zu machen. Nicht nur auf den Mars sollte man reisen, sondern eben vor allem auch in die Sowjetunion zur Zeit des Kalten Krieges, um dort geheime Informationen zu finden, Sachen zu orten und Wissen zu sammeln.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn euch das Stargate irgendwie bekannt vorkommt, da was klingelt, liegt das wahrscheinlich daran, dass Donald Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen das Stargate-Programm aufgelegt hat und beschlossen hat, das zu finanzieren mit 500 Milliarden oder sowas. Und da geht's dann um KI und seine Faszination für Weltraum, Mars und so weiter ist ja auch hinlänglich bekannt. Also es ist eine interessante Überschneidung, die es hier gibt.
Ja, ich hab's auch fast nicht glauben können, weil ich bereite diese Folge natürlich schon länger vor und habe die letzten Wochen öfter mal einen Abend in diesen CIA-Dokumenten verbracht und habe mich dann ein bisschen durchgewurstelt und gesucht. Jetzt mache ich die Nachrichten an und höre, kurz bevor wir diese Folge aufnehmen, dass das Project Stargate ein Revival in den USA erlebt. Und da geht's eben darum, dass eine japanische Bank, Oracle und OpenAI gemeinsam riesen Rechenzentren in den USA für 500 Milliarden bauen wollen, um damit die neue Zeit einzuleiten, eine Art Stargate in die Sci-Fi-Zukunft, die sie selber sich für die Menschen wünschen, mit ganz komischen Wünschen für Überwachung und auch so auch die von dem Oracle-Gründer und Besitzer geäußert wurden, unter anderem. Das ist jetzt nicht direkt das Thema. Wir beschäftigen uns heute mit dem Original Project Stargate, dem Projekt der CIA, was jetzt namenstechnisch wiederverwendet wurde. Als erstes habe ich ein paar Screenshots für Jonas aus Dokumenten aus dem CIA Reading Room zum Thema Stargate rausgesucht. Ist ein super Thema, weil ihr könnt alle euch da auch durchwühlen. Für alle unter euch, die so ein bisschen ihre eigenen Recherchen mal betreiben wollen, ist das wirklich eine super Ressource. Und ich mache euch den Link natürlich auch in die Beschreibung der Folge rein, damit ihr selber alle ein bisschen auf die Suche in CIA-Dokumenten gehen könnt. Und also in zum Thema Stargate finden sich da ganz lustige Sammlungen. Zum Teil sind es Artikel, die gesammelt wurden aus verschiedensten Zeitungen. Zum Beispiel hier ein Screenshot von einem Artikel, wo es darum geht, dass anscheinend Erdbeben etwas mit der Sonne zu tun hätte und mit Sonnenstürmen, was, glaube ich, nicht belegt ist. Dann ist ein Artikel über Kinder in China aus den frühen 80er Jahren, Amazing Kids See Through Metal, über Kinder, die durch Metall schauen können anscheinend. Also ganz spannende Mischung. Ihr findet, wie wir eben vorgelesen haben, eben Protokolle von durchgeführten Astralreisen auf den Mars und auf andere Orte. Wir haben die Biografien von Testsubjekten teilweise da drin. Wir haben Freigaben für die Werbekampagnen, wo sie sich Subjekte suchen wollten. Es gibt eine Bibliografie für elektronische Kriegsführung aus den 70er Jahren und Texte eben zu Remote Viewing und anderen parapsychischen Phänomenen. Also alles, was parapsychisch, magisch im weitesten Sinne anmutet, wurde da gesammelt. Und es ist eben im weitesten Sinne der Versuch der CIA, Aberglauben zu einer Waffe zu machen. Um das schon mal ganz kurz zu teasern. Viele von euch haben vielleicht auch den George Clooney-Film vor 15 Jahren gesehen, Männer, die auf Ziegen starren. Hast du den gesehen, Jonas?
Den habe ich gesehen, ja.
Da geht es ums Project Jedi, was nochmal ein bisschen anderes Projekt vom Militär selber war. Und das ist jetzt das CIA-Projekt, was wir uns anschauen heute. Nicht, dass ihr da das verwirrt und vermischt miteinander. Und der Film ist natürlich auch eine sehr fiktionale Darstellung. Es gibt aber eine Doku, ein Buch mit dem gleichen Namen von einem Journalisten, einem britischen, der sich mit dem echten Project Jedi beschäftigt. Von daher wahrscheinlich besser, das Buch zu lesen, als den Film zu gucken, wenn ihr euch weiter da einsteigen wollt in diese Theorien.
Die CIA erhält Berichte, dass die Sowjetunion angeblich 60 Millionen Rubel pro Jahr in ein geheimnisvolles Forschungsprojekt steckt. Psychotronische Forschung. Der Verdacht, die Sowjets könnten möglicherweise die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung überschreiten. Die Antwort der Amerikaner ließ nicht lange auf sich warten. Ein neues Forschungsprojekt mit dem Namen SCANATE, Scan by Coordinate, wurde ins Leben gerufen. Ziel, herauszufinden, ob es möglich ist, Informationen an weit entfernten Orten allein mit der Kraft des Geistes wahrzunehmen.
Wir mussten einfach wissen, ob diese Behauptungen wahr sein könnten. Könnten gedanklich tatsächlich die Realität beeinflussen?
Die Forschungen begannen 1972 im Stanford Research Institute in Menlo Park, Kalifornien. Die Physiker Russell Targ und Harold Puthoff testeten sogenannte Medien, Menschen, die behaupteten, mit ihren Gedanken entfernte Orte oder versteckte Objekte wahrnehmen zu können. Einer ihrer ersten Probanden war ein Mann, der später zu einer internationalen Berühmtheit wurde. Uri Geller. Seine angeblichen Fähigkeiten sorgten für Aufsehen, auch beim Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten.
Ja, ein faszinierender Teil dieser Geschichte ist, dass Uri Geller tatsächlich daherkommt. Also die Ursprünge von Uri Geller, dem löffelverbiegenden TV-Phänomen der 2010er Jahre, wie wir ihn wahrscheinlich in Erinnerung haben hier in Deutschland, ist eigentlich ein Ursprung von CIA und Research-Projekten in den 70er Jahren in Amerika. Und obwohl Uri Geller mit seinen späteren Medienauftritten und Shows so der berühmteste aus der Runde ist, der, glaube ich, am langfristigsten in Erinnerung geblieben ist, ist der Mann, der die CIA eigentlich auf diese Idee des Remote Viewings brachte, ein selbsterklärter Hellseher namens Ingo Swann. Ich würde mir gerne im nächsten Teil des Podcasts so ein paar Biografien dieser Leute anschauen. Vor allem Hal Puthoff und Ingo Swann, um ein bisschen zu dekonstruieren. Wie kam es denn jetzt, abgesehen von den berühmten Leuten wie Uri Geller, die dann da mitgemacht haben, zu dieser Idee, dass das etwas wäre, was interessant wäre für die CIA. Natürlich der Kalte Krieg und die Paranoia, dass die Russen das als erstes entdecken könnten und dass man dann auf einmal Weltraumkommunisten, die ein drittes Auge haben, das sollte verhindert werden. Das wollten die Amerikaner auf jeden Fall vermeiden. Und dementsprechend gab es dann den Raum, dass Leute wie Swan Gelder bekommen haben für Dinge. Swan erforschte schon seit den 1960er Jahren den Prozess des Remote Viewing selber am Stanford Research Institute in Experimenten, die dann die Aufmerksamkeit der CIA auf sich zogen, nachdem sie eben sich Sorgen um die Russen gemacht haben. Swan wird auch generell die Idee des kontrollierten Remote Viewings zugeschrieben. Er hat quasi so eine Art Verfahren entwickelt, bei dem der Betrachter einen Ort sehen soll, dem der andere einen mit den geografischen Koordinaten gibt. Also dieses, was wir eben schon gehört haben, das Projekt SCANET, Scan by Coordinate, es geht auf Swans Theorie oder seinen Aufbau zurück. Diese Methode, das mit geografischen Koordinaten zu verbinden oder so einen Schein der Wissenschaftlichkeit zu geben, weil man damit quasi einfach nur Zahlen liefert und dann testen kann, ob die andere Person tatsächlich den richtigen Ort sieht oder ob das zu den beschriebenen Koordinaten passt. Das wurde dann eben von Puthoff und Targ mit den Mitteln der CIA weiterentwickelt und getestet und auch an Swan getestet. Also Swan selber hat die Meinung, dass er diese hellseherischen Fähigkeiten hat und Remote Viewing betreiben kann und hat auch an sich selber Tests gemacht und hat das entwickelt, um dann zu sagen, naja, die CIA war am Anfang schon noch ein bisschen unsicher und hat gesagt, das ist schon sehr unwissenschaftlich und so. Und Swan hat diese Zweifel über Bord geworfen, indem er sich da Schritt für Schritt reingemausert hat, sehr schlau. Und das Reinmausern an sich ist sehr spannend. Am Abend des 27. April 1973 zeichneten Targ und Puthoff Swans Fernbeobachtungssitzung des Planeten Jupiter und der Jupiter-Monde auf, einige Jahre vor dem Besuch der Voyager-Sonde 1979. Auf YouTube werde ich euch übrigens vor unserem unsere Mars-Exploration am Anfang, werde ich genau diesen Footage von der Voyager-Sonde 1979 darüber legen, damit ihr seht, was dann da quasi ein paar Jahre später im Fernsehen lief. Spannenderweise hat Swan, der dann 30 Minuten Stille bat, um sich zu channeln, dann 3,5 Minuten lang den Jupiter beschrieben. Und während der Sitzung macht er mehrere Angaben zu den physikalischen Eigenschaften des Jupiters, wie seine Atmosphäre aufgebaut sei. Swan behauptete eben auch, dass in der Atmosphäre Bänder aus Kristallen zu sehen seien, die er mit Wolken oder möglicherweise mit den Ringen des Saturns verglich. Und die Voyager-Sonde 1979 bestätigte dann tatsächlich die Existenz dieser Ringe, wo die nicht in der Atmosphäre sind und dass es eben auch Kristalle in der Atmosphäre gibt. Das wurde nochmal später von der NASAs Raumsonde Galileo bestätigt, dass da eben Ammoniak-Eiskristalle in der nordwestlichen Ecke des großen roten Flecks des Jupiters zu finden sein. Und damit wurden so einige Aussagen aus Swans Gedankenprotokoll bestätigt. Und es kam nach dieser erfolgreichen Demonstration sozusagen zu einer Kollaboration mit der CIA, weil Targ und Puthoff eben sehr, sehr beeindruckt waren von dieser Methode. Ein Zitat, was ich von Swan gefunden habe, was, glaube ich, sehr gut zu seiner Persönlichkeit passt und es beschreibt, ist:
Ich werde nicht getestet. Ich arbeite nur mit Forschern an gut durchdachten Experimenten.
Um das schon mal klarzustellen, Ingo, also Swan selber wurde nicht getestet und es ist kein Test, wenn man sowas mit ihm macht, sondern er ist nur derjenige, der sich schlaue Experimente ausdenkt und dann wissenschaftlich arbeitet, zutiefst wissenschaftlich, um das Selbstverständnis dieses Mannes zu klären. Soweit so gut. Tatsächlich arbeitete er in der Zeit von 72 bis 79, also auch in dieser Zeit der Kollaboration, als Psychic Detective für die Polizei in den USA.
Moment, ist das durch eine Fernsehsendung oder so?
Ja, aber wir erleben das immer als Fernsehsendung oder als South Park Folge und denken, das ist ja aber lustig und komisch, aber das haben die wirklich gemacht.
Mhm.
Ja, dann will ich. Und er selber hat zwischen 72 und 79 an 25 Kriminalfällen gearbeitet.
Mhm.
Von denen 22 Misserfolge und 3 Erfolge.
Ja. Naja. Die Quote.
Also, ganz ehrlich, das kriege ich auch hin. Oder wenn man 25 Mal rät, dann wird man 3-mal wahrscheinlich auch irgendwie recht haben. 25 Mal Keller des Nachbarn sagst, ist 3-mal wahrscheinlich das die Wahrheit.
Oh.
Swan selber war auch ein begeisterter Anhänger der Ufologie und regelmäßiger Leser von verschiedenen Newslettern, an die er dann große Texte geschickt hat auch und so. 1998 veröffentlichte er eine Autobiografie mit dem spannenden Namen Penetration, The Quest of Extraterrestrial and Human Telepathy. Warum nennst du deine Autobiografie Penetration? Was los? Das ist wirklich ein unverzeihlicher Fehler. Und in dieser Autobiografie beschreibt Swan seine Zusammenarbeit mit einer mysteriösen Agentur, die sich so ein bisschen wie die Man in Black anhört tatsächlich. Und während er mit den Man in Black zusammengearbeitet hat, berichtet er von Begegnungen mit Außerirdischen, die sehr ET-artig sind, seiner Fernwahrnehmung auf einer geheimen ET-Basis auf dem erdabgewandten Seite des Mondes. Das heißt, er war die dunkle Seite des Mondes, Swan war dort. Und berichtet von schockierenden Erlebnissen mit einer attraktiven und spärlich begleiteten weiblichen ET in einem Supermarkt in Los Angeles.
Okay.
Das Fazit seiner Autobiografie ist, dass Außerirdische in humanoider Gestalt auf der Erde leben und er behauptet, dass es eben zahlreiche Außerirdische gäbe, die wie Bio-Androiden seien und dass die einzigen Feinde dieser ET-Bio-Androiden die Hellseher sein sind. Also Swan selber lebt auf dieser Welt mal wieder in so einem Endzeitkampf wie bei den Zoroastern. Nur bei ihm sind die Gegensätze halt nicht Ahura Mazda und Ahriman, sondern seine Gegensätze sind Alien-Bio-Androiden auf der einen Seite und Hellseher auf der anderen Seite. Und die beiden sind um einem Kampf um die Seelen der Menschen gefangen. Sehr spannender Dualismus.
Wann kam denn der erste Man in Black raus? Das müsste doch ungefähr auch zu der Zeit gewesen sein. Hat er sich einfach davon inspirieren lassen? Also es liest sich ja schon ein bisschen so, ne?
Ja, der Man in Black Film kam 1997 raus und seine Autobiografie 98. Das heißt, der Man in Black Film war ein Jahr älter als die Autobiografie. Dazu muss man sagen, dass Swan selber jahrelang in so Radiosendungen aufgetreten ist, auch davor schon und so solche Sachen behauptet hat. Aber es klingt tatsächlich, als hätte er leicht psychotisch den Man in Black Film gesagt und gesagt, das war mein Leben. Ich und Will Smith, wir auf der dunklen Seite des Mondes. Ja, aber solche Leute wie Swan haben eben einen Weg gefunden, Puthoff und Targ zu überzeugen. Und jetzt ist die große Frage, wer zur Hölle ist denn Hal Puthoff? Wer lässt sich denn von der Wissenschaftlichkeit von einem Ingo Swan überzeugen? Ja, das ist eigentlich die große Frage. Es ist ja schön und gut, dass Ingo Swan daran glaubt, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Aber wie kommt er über Jahrzehnte dann in ein Programm der CIA? Dabei haben wir eben Hal Puthoff. Hal Puthoff ist so eigentlich die zentrale Figur mit neben Swan im Aufbau von diesem Projekt Project Stargate und hat eben in den 1970er Jahren, war dazu zuständig, paranormale Fähigkeiten zu erforschen, die X-Men der CIA aufzubauen. Die Untersuchungssubjekte am Anfang waren dann Uri Geller, Ingo Swan, Pat Prince und Joseph McMonagle.
McMonagle?
Ah, ja, Joseph McMonagle, die ja untersucht wurden als Leute, die Remote Viewing betreiben könnten. Spannenderweise, was sich dann eben offenbart, ist, dass Pat Price, Ingo Swan und Puthoff alle einen Großteil ihrer persönlichen Remote-Viewing-Fähigkeiten, an die sie geglaubt haben, ihrem Engagement bei Scientology zugeschrieben haben. Das heißt, wenn man eine Ebene tiefer geht, dann fällt einem auf, Moment, die sind ja alles Scientologen. Okay, die eine Seite macht Forschung in Stanford, die andere Seite arbeitet bei der CIA. Aber was die Leute tatsächlich dran verbindet, ist ihr Glaube an Scientology. Und sind alle in der gleichen Sekte. Und das ist, glaube ich, der Baustein, der tatsächlich fehlt, um aus diesen Verbindungen irgendwie Sinn zu machen, warum die alle so auf einer Wellenlänge waren und der Meinung waren, dass sie gemeinsam das hinkriegen. Puthoff hatte zu der Zeit die damalig höchste Stufe erreicht, nämlich OT-7. OT steht für Operating Tethon. Operating Tethon oder Tethon ist nicht nur die Befreiung von jeder Limitierung des physikalischen Universums, sondern auch sein eigenes und neu die Möglichkeit, sein eigenes neues Universum schaffen zu können. So, du wirst zum richtigen Magier, wenn du das höchste Level erreicht hast. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 8 oder 9 Level, die es damals noch nicht gab. Nee, es gibt mittlerweile sogar 15 Level, die noch nicht veröffentlicht sind. Aber wir wissen mittlerweile eben, was Level 7 war, weil die nach und nach auch durch Gerichtsdokumente und Veröffentlichungen eben rauskamen. Dann wurden immer neue Level dazu erfunden, die weiterhin geheim sind. Ich lasse dich jetzt mal vorlesen, was bei Level 7 so passiert ist.
Auf New OT7 wird täglich ein Solo zu Hause geprüft. Dies ist eine langwierige Stufe, die eine beträchtliche Zeit in Anspruch nimmt. Es ist die letzte Vor-OT-Stufe und gipfelt in der Erlangung des Zustands Course over Life.
Ja, kommst von den S, wird dann auch so eine Vorstufe zur Erleuchtung. Spannenderweise verließen alle drei Ende der 70er Jahre. Da war das ganze Projekt natürlich aber schon am Laufen und finanziert. Dann Scientology, weil sie von dem Wissen, das sie anscheinend in der 7. Stufe in der letzten hätten erreichen können, auf das sie die ganze Zeit hingearbeitet haben, dass ihnen halt das tatsächlich nicht die Fähigkeit gegeben hat, magisch, also Welten zu erschaffen oder so, wie ihnen das verkauft wurde. Und dementsprechend verließen sie das alle. Ich habe hier ein schönes Zitat von Mike Rinder.
Viele, die Jahrzehnte und Hunderttausende von Dollar ausgegeben hatten, um die Spitze der Scientology-Brücke zu erreichen, waren so angewidert, als sie es endlich geschafft hatten, dass es das Letzte war, was sie in Scientology taten.
Ja, der Scam offenbart sich dann natürlich irgendwann selbst und du hast dann schon so viel Geld reingegeben, weil, sag mal nicht vergessen, Scientology ist ja eben auch eine Sekte, die extrem geldgeil ist. Alle Sekten sind geldgeil, aber die haben das schon auf ein professionelles Level getrieben, das wenige andere erreicht haben. Und ja, da geht's, ja, also dir das Geld aus der Tasche zu ziehen mit dem Versprechen auf Verbesserung später, ne? Und das Spannende aber von Scientology ist ja auch, dass so eine der neuesten tatsächlichen Religionsgründungen ist, die wir irgendwie, die weltweit aktiv sind und so und die eben in den 50er Jahren, 40er und 50er Jahren gegründet wurden, mit der Idee, dass man jetzt technologisch und mit Wissenschaft den Menschen tatsächlich verbessern kann. Das Problem war nur, dass dahinter eben ein Sci-Fi-Autor stand, der auch an Aliens geglaubt hat und vor allem in den späteren Offenbarungen geht es ja ganz viel dann um Alien-Seelen, die in Vulkanen versenkt wurden. Und wir alle müssen von den Alien-Seelen, die auf der Erde herumirren und von uns Besitz erhalten, von denen müssen wir gereinigt werden. Deswegen haben wir all die persönlichen Probleme, psychische Probleme, whatever, weil wir eben noch besessen sind von diesen Alien-Seelen und Scientology ist dafür da, mit Methoden einen davon zu klären. Das ist die Idee. Das ist äquivalent zu, du bist im Christentum als Sünder geboren, du wirst als bei Scientology wirst du halt besessen geboren und sie haben die Methoden, um dich davon zu heilen. Dass die eben alle Teil von Scientology waren, fiel schon auch dann relativ früh Kritikern des Programms auf, nachdem es publiziert wurde. Es war ja alles noch geheim über Jahre hinweg, da kann man das schlecht kritisieren. Im Jahr 1970 veröffentlichte die Scientology-Kirche einen notariell beglaubigten Brief, den Puthoff geschrieben hatte, während er in Stanford über Remote Viewing forschte. In dem Brief hieß es unter anderem:
Obwohl Kritiker, die das System Scientology von außen betrachten, den Eindruck gewinnen könnten, dass Scientology nur ein weiteres von vielen erzieherischen religiösen Systemen ist, handelt es sich in Wirklichkeit um ein hochgradig ausgeklügeltes und hochtechnologisches System, dass eher für moderne Unternehmensplanung und angewandte Technologie charakteristisch ist.
Ja, also wir sehen hier einfach, wie sie sich in den 70ern auch noch selber verkauft haben und gesagt haben, wir sind tatsächlich nicht eine neue Version von östlicher Spiritualität, wir sind nicht, was weiß ich, sondern wir haben tatsächlich was Neues, Modernes für die 70er Jahre Managementzeit entwickelt. Wir holen das meiste raus aus euren Shareholder-Values. Die werden maximiert mit Scientology. Schickt uns alle eure Manager. Ja, so ein bisschen die Idee und eben auch die Verteidigung hier von Scientology, von Puthoff, ja. Der das so verteidigt gegenüber anderen Leuten. Das ist ja jetzt noch Jahre, bevor er ausgestiegen ist. Zu den Ideen, die Puthoff in Bezug auf Remote Viewing unterstützte, gehörte die Behauptung aus einem Buch namens Occult Chemistry, das zwei Anhänger von Madame Blavatsky geschrieben haben, unsere guten Freunde des Podcasts, der Begründerin der Theosophie, dass sie in der Lage wären, die innere Struktur von Atomen aus der Ferne zu sehen, mit ihren Augen. Mhm. Und dieses Buch Okkulte Chemie beschäftigt sich eben mit Untersuchungen durch hellsichtige, fokussiert auch hellsichtige Vergrößerungen über die Struktur der Atome des Periodensystems und einiger Verbindungen. Es wurde von Annie Besant und C.W. Leadbeater geschrieben, die beide Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft in Adiya, Indien waren. Annie Besant bekommt demnächst bei ihre eigene Folge als Nachfolgerin von Blavatsky und als große Beteiligte an der Unabhängigkeitsbewegung in Indien. Besant war zu dieser Zeit schon Präsidentin der Gesellschaft, als sie das Buch geschrieben hatte, und hatte da eben die Nachfolge Henry Alcott, der Mitgründer mit Blavatsky, hatte nach Blavatskys Tod kurz übernommen, und Besant war die dritte in der Folge. Ja, dieses Buch ist kompletter Wahnsinn, wenn man es sich aus einer wissenschaftlichen Perspektive anguckt, weil es halt tatsächlich versucht, Chemie, Physik und Hellseherei zu verbinden und mehr über die Atomkerne herauszufinden, durch Remote Viewing und durch Meditation über diese Phänomene von Leuten, die jetzt nicht besonders chemisch. Also es ist im Endeffekt auch ein Versuch der Theosophen, Alchemie wieder aufleben zu lassen und irgendwie auf eine neue Art und Weise weiterzubetreiben. Ganz, ganz spannend. Aber was man daran einfach sieht, ne, dass solche Bücher wie Occult Chemistry von Puthoff als Referenzen und Beweise genommen wurden, als bare Münze genommen wurden für die eigene Arbeit, zeigt, dass wir es hier nicht nur mit einem Scientologen, sondern auch eigentlich mit einem Theosophen zu tun haben. Jemanden, der auf jeden Fall diesen Ideen sehr, sehr nahe steht, der auf Basis der paranoiden Angst im Kalten Krieg, die Sowjets könnten Aberglauben zuerst zur Waffe machen, es schafft, horrende Mengen Geld zu bekommen für seine ESO-Projekte.
Ja, Fear is the Mind Killer.
Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Michael Shermer untersuchte Remote-Viewing-Experimente, also vor allem auch diese hier, die durchgeführt wurden im Rahmen des Project Stargates, und entdeckte eben mehrere Probleme, unter anderem die Auswahlliste der Ziele und dass es eben in der Regel bei den Skizzen, die gemacht wurden, der Beweise angeführt wurden, dass sie tatsächlich Remote Viewing betreiben, oft nur um ganz grobe Linien und Kurven ging, die ganz viel darstellen können und damit sehr einfach ist, es danach als Treffer zu interpretieren. Man muss nur wohlwollend genug Uri Geller oder wem auch immer, Swan oder wem man dann gerade eben befragt sein. Und die beiden, also es sind natürlich auch Leute, die sich sehr lange kennen, die diese Experimente sehr oft miteinander gemacht haben. Und es ist nie so gewesen, dass die untersuchten Subjekte jetzt da irgendwie wissenschaftlich abgesondert sind, sondern die hatten eigentlich immer sehr viel Kontrolle über ihre Umgebung und das Setting, in dem das Ganze auch durchgeführt wurde. Ich habe jetzt hier mal für dich einige von den Zeichnungen, die beschrieben werden, aus den Dokumenten rausgesucht, um dir ein Beispiel zu geben. Kannst du mal bitte beschreiben, was du da siehst?
Also das hätten auch Kindergartenkinder gemalt haben können. Das ist keine große zeichnerische Leistung, so viel vorab. Also wir sehen hier unter anderem etwas, was wie ein Kopf aussieht, mit zwei großen Augen, und aus den Augen kommen Strahlen heraus. Aber es sind wirklich einfachste Zeichnungen, das möchte ich betonen. Also es
Das könnte das sein, genau, das könnte, aber es kann anscheinend, könntest du auch von oben auf eine Steckdose gucken. Es könnte auch ein Loch sein, was irgendwo reinführt. Es könnte ein Höhleneingang sein, aus dem Scheinwerfer rausleuchten. Es könnte irgendwas sein, was runterführt in einen Höhlenaufgang. Es könnte von unten der Blick nach oben in einem Berg sein. Maximale Abstraktion, maximale Uneindeutigkeit. Und es ist nicht nur fehlendes zeichnerisches Talent auf Seiten der Befragten, sondern es geht da eben um eine Technik der Befragten, der Hellseher hier, um das Ganze gezielt wahrzuhalten. Und dann, wenn du jemanden hast, der das auswertet und dir noch wohlgesonnen genug ist, der Scientologe ist und an Occult Chemistry glaubt und der gern will, dass das funktioniert, weil davon dann auch seine Forschungsgelder abhängen, dann sehen wir schon, dass hier sehr unsauber gearbeitet wurde, beziehungsweise dass dann die Ergebnisse zu sagen, das war revolutionär und die haben ganz viele Treffer, die haben teilweise 85% Erfolgsrate, also weit über dem statistischen Bereich angegeben für ihre Sachen. Aber es ist eben sehr, sehr vage. Und damit kommen wir auch zum Ende des ganzen Projekts, weil irgendwann das auch Leuten außerhalb des Projektes auffiel. Es hat sehr lange gedauert. Also wir reden über 1995. beauftragte die CIA dann das American Institute for Research mit einer rückblickenden Bewertung der Ergebnisse des Stargates-Projekts. Und zu den bekannten Gutachtern gehörten eben Ray Hyman und Jessica Utz. Utz behauptete, es habe einen statistisch signifikanten positiven Effekt gegeben, wobei einige Probanden 5-15% über dem Zufallswert lagen. Hyman argumentierte aber, dass Utz Schlussfolgerung, dass damit irgendwas nachgewiesen sei, gelinde gesagt, verfrüht sei und dass die Ergebnisse eben noch von unabhängiger Seite repliziert werden müssten, außerhalb von diesem Projektrahmen, um die Existenz von paranormalen Funktionen und Fähigkeiten legitim zu belegen. Auf der Grundlage beider Studien, die ein höheres Maß an kritischer Forschung und strengerer Kontrolle empfahlen, stellte die CIA das 20 Millionen Dollar Projekt der 1995 schließlich ein. Als das eingestellt wurde, gab es vor Ort noch 3 Vollzeit-Remote Viewer mit einem Jahresbudget von $500,000, die in Fort Meade rumsaßen zu dritt. Also da hat jeder irgendwie seine 150.000 bekommen können für das Projekt wahrscheinlich pro Jahr und saß da rum. Einer hatte sich auf Tarotkarten spezialisiert. Hat er dafür 150.000 auf CIA-Kosten Tarotkarten gelegt, bis 95. Also das ist schon ein ziemlich guter Gig, muss ich sagen. Und genau, was mit dieser Einstellung dann passiert ist, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus diesem kritischen Bericht.
Die vorstehenden Beobachtungen sind ein zwingendes Argument gegen die Fortführung des Programms innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft. Auch wenn im Labor ein statistisch signifikanter Effekt beobachtet wurde, bleibt unklar, ob die Existenz eines paranormalen Phänomens, des Remote Viewing, nachgewiesen wurde. Die Laborstudien liefern keine Beweise für den Ursprung oder die Natur des Phänomens, sofern es überhaupt existiert, und gehen auch nicht auf die wichtige methodische Frage der Zuverlässigkeit zwischen den Richtern ein. Selbst wenn eindeutig nachgewiesen werden könnte, dass ein paranormales Phänomen unter den im Laborparadigma herrschenden Bedingungen auftritt, sind diese Bedingungen für nachrichtendienstliche Ermittlungen nur begrenzt anwendbar und nützlich. So sind beispielsweise die Ziele der Fernbeobachtung sehr unterschiedlich, ebenso wie die spezifischen Aufgaben, die von den Fernbeobachtern verlangt werden. Vor allem aber sind die Informationen, die durch Fernbeobachtung gewonnen werden, vage und mehrdeutig, sodass es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, mit dieser Technik Informationen von ausreichender Qualität und Genauigkeit für verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Daher kommen wir zu dem Schluss, dass der weitere Einsatz der Fernbeobachtung bei nachrichtendienstlichen Maßnahmen nicht gerechtfertigt ist.
Ja. Zu den Spitzenzeiten gab es 22 aktive militärische und zivile Remote Viewer, Fernbeobachter, die Daten lieferten. Am Ende waren es noch diese 395. Und im Januar 2017, vor 8 Jahren, veröffentlichte die CIA dann die Aufzeichnung über das Stargate-Projekt als Teil des CRES-Crest-Archivs. Und das ist eben die Datengrundlage auch für die heutige Folge gewesen, im großen Teil. Die Ratschläge der Teilnehmer des Stargate-Projekts waren also immer so unklar und undetailliert, dass sie nie tatsächlich für Geheimdienstoperationen erfolgreich verwendet wurden konnten. Laut Terence Hines, auch jemand, der das untersucht hat, war Uri Geller am Ende nur ein Zauberer, der mit Tricks und Charme seine Bewunderer täuschte, seine Scientologen-Bewunderer, die das CIA-Projekt geführt haben, ne? Also Puthoff und solche Leute.
Geller entpuppte sich als Zauberer, der seine Bewunderer mit Taschenspielertricks und viel persönlichem Charme in die Irre führte. Es stellte sich heraus, dass die Tests am SRI unter Bedingungen durchgeführt wurden, die man am besten als chaotisch bezeichnen kann. Gellers Verhalten wurden nur wenige Grenzen gesetzt, und er hatte mehr oder weniger die Kontrolle über die Verfahren, mit denen er getestet wurde. Außerdem wurden die Ergebnisse der Tests in dem Nature-Artikel von Tark und Puthoff falsch wiedergegeben.
Ja, es gab eine Publikation damals, die viel Aufsehen erregt hat, die auch gern zitiert wird, in Nature damals, wo eben da sehr positive 85% und so rauskamen, die dann publiziert wurden. Die Psychologen David Marks und Richard Kerman versuchten, die Experimente von Tag und Puthoff dann zur Fernwahrnehmung zu reproduzieren. Später blieben jedoch erfolglos dabei. Und bei den Untersuchungen entdeckten sie eben auch Hinweise, wie also in den Originalunterlagen Hinweise, die beispielsweise Verweise auf frühere Ziele oder das Datum der Sitzung verwiesen, die auf die hohe Trefferquote auch erklären könnten. Also dass es da einfach auch handschriftliche Sachen gab, die danach nicht mehr in die Auswertung eingeflossen sind. Und wenn man die Hinweise entfernt hat und in der Art, wie auch die Fragen gestellt wurden, das ein bisschen wissenschaftlicher gehalten hat, dann sanken die Ergebnisse aufs Zufallsniveau. Das heißt, es ist eine Frage, wie man dieses Experiment ausführt und nicht, wie viel psychische Fähigkeiten die andere Seite wahrscheinlich hat. Und dann haben Marx und Kerman eben auch Zugang zu den vollständigen Daten gefordert, was von Tark und Puthoff verweigert wurde. Am Ende haben sie aber die Transkripte trotzdem bekommen, weil ein Richter die Freigabe erlaubt hat. Und damit wurden die Existenz von diesen Hinweisen in den Texten, in die Notizen und so, die das Ganze verfälscht haben, bestätigt. Spätere kontrollierte Tests anderer Forscher, die sensorische Hinweise ausgeschlossen haben, also dass die dann nicht mehr sehen können, zum Beispiel die Subjekte, führten auch zu negativen Ergebnissen. Und daraus lässt sich halt schließen, dass Fernwahrnehmung und Remote Viewing so lange eine unbelegte Hypothese bleibt, bis sie unter wirklich strengeren Laborbedingungen nachgewiesen werden kann. Und am Ende kommen Gardner auch zu dem Schluss, dass Tark und Puthoff eben von, ja, Zauberern, Psychics, Wahrsagern mit Taschenspielern Tricks überlistet wurden, die schlauer waren, als sie dachten. Das Problem war, dass Tark und Puthoff dachten, sie wären schlauer als alle anderen, weil sie Level 7 erreicht haben bei Scientology. Und haben dann danach gemerkt, Moment, vielleicht haben wir mit Leuten zusammengearbeitet, die ganze Zeit doch ein bisschen erleuchteter waren als wir oder wenigstens gewiefter und die uns da verarscht haben. Ja, sehr spannend. Also ich finde es sehr spannend zu sehen, wie anerkannt es in gewissen Kreisen doch auch war. Ne? Also die Person, die das alles geführt hat, war Generalmajor Albert Stubblebine, von dem ich auch ein Bild hier im Skript gemacht habe, ein wunderschönes Porträtfoto von diesem Mann, der dann verlangt hat, dass alle Bataillonskommandeure lernten, wie man Löffel à la Uri Geller verbiegt und selbst versucht hat, mehrere solche übersinnlichen Kunststücke durchzuführen. Unter anderem hat er versucht, durch Wände zu gehen. Und das ist die
Das erklärt sein Gesicht.
Ja, genau. Nein. Er hatte gerade davor mal wieder versucht, durch eine Wand zu gehen und es hat nicht funktioniert. Und also, dass quasi von oberster Ebene es möglich war, dass jemand wie der Generalmajor eben ganz oben saß, der dann solche Sachen eben finanziert hat, Remote-Viewing-Projekte, Uri Geller, der die Hoffnung hatte, er könnte die CIA oder das amerikanische Militär insgesamt in eine Armee von Zauberern und Magiern mit löffelverbiegenden Fähigkeiten verwandeln, ne? Und der am Ende dann auch in den Ruhestand versetzt wurde, weil er eben mehrere Sicherheitsverstöße verübt hat, unter anderem durch nicht geprüfte zivile Hellseher, die er in sensible Informationseinrichtungen arbeiten ließ. Also der hatte so viel Vertrauen in Hellseher, dass der denen Zugang zu geheimen Daten gegeben hat, mit denen darüber geredet hat. Und das war am Ende auch der Grund, warum er in Ruhestand versetzt wurde. Aber ja, also von dieser extrem skurrilen Figur des Generalmajors über dann die Leute drunter, die Scientologen waren, bis in die unterste Ebene Hellseher, haben wir hier ein extrem verworrenes, esoterisches Milieu, die alle an diese Sachen glauben, und dadurch wird es einfach auch möglich. Und man darf halt nicht vergessen, dass in diesen ganzen Institutionen einfach auch immer nur Menschen sitzen, und wenn da Menschen eine gewisse Rolle erreichen und skurrile Ansichten haben, dann schlägt sich das durch, wie das Geld ausgegeben wird am Ende, das Steuergeld. Und das sieht man bei der Homöopathie in Deutschland mit der sehr starken steinerschen Lobby, was sich ja jetzt vielleicht langsam ein bisschen dreht, dass das nicht mehr bezahlt wird von den öffentlichen Krankenkassen und so. Ja? Also das vielleicht langsam rausfällt, Schritt für Schritt. Und ähnlich sah man das hier in den 70er und 80er Jahren im US-Militär, wenn eben versucht wurde, magische Fähigkeiten zu entwickeln und das dritte Auge zu öffnen. der Beteiligten. Nochmal ein Callback zu dem Namen, der jetzt gegeben wurde von Trump und so, ne? Das war denen schon bewusst, diese Vorgeschichte, als sie jetzt sich beschlossen haben, ihr 500 Milliarden Projekt Project Stargate zu nennen, weil es für sie auf eine Art und Weise, sie glauben an die AI-Zukunft genauso wie der Generalmajor Stubblebine an seine Fähigkeit geglaubt hat, durch Wände zu gehen. Und dementsprechend wird da sehr viel Geld locker gemacht für etwas. Und im Endeffekt wird sich zeigen, was die Zukunft, wie die Zukunft damit umgeht und wie die darauf zurückblickt, ob das wirklich der große Schritt in die AI-Zukunft war oder vielleicht nur ein anderes Project Stargate, was uns rückwirkend eher zum Schmunzeln bringt. Und wir machen uns jetzt heutzutage wenig Sorgen um löffelverbiegende Uri Gellers.
Ich hoffe auf Letzteres, dass wir da schmunzeln zurückblicken können.
Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch mit dem Thema. Was wir am Ende der Folge machen, ist, wir lesen die Leute vor von unseren Unterstützern und Unterstützerinnen, die gerne vorgelesen werden wollen. Wenn ihr unseren Podcast spannend findet, mehr davon haben wollt, ab und zu mal eine Premium-Episode bekommen wollt, das Ganze werbefrei hören, früher hören die Folgen, dann kommt gerne auf Patreon oder unterstützt uns auf YouTube Premium, also eine Mitgliedschaft bei YouTube oder eben patreon.com/allezeitderwelt. Da könnt ihr uns mit dem Gegenwert von einem Mittagessen unterstützen monatlich und euch dafür bedanken für die Arbeit, die wir hier reinstecken. Und die Leute, die uns schon unterstützen, das alles möglich machen, und bei denen ich mich jedes Mal auch wirklich von Herzen bedanke, vielen, vielen lieben Dank, sind der coolere Herr Fischer vom Adenk-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi und Lifardus. Vielen lieben Dank an euch alle und an alle anderen, die uns ansonsten ohne Geld unterstützen wollen. Teilt das gerne mit Leuten, die das auch interessieren könnte, diese skurrilen Themen, über die wir hier reden. Empfehlt uns weiter und hinterlasst uns einen Kommentar vor allem. Wir haben vergessen zu erwähnen, dass wir ein neues Intro und ein neues Outro ausprobieren wollen, bei der heutigen Folge wahrscheinlich schon. Und deswegen kommentiert gerne drunter, gefällt euch das besser oder schlechter wie das letzte Outro? Wir haben ungefähr 5 Optionen, die wir ausprobieren wollen, mindestens die nächsten Wochen. Das heißt, es wird jedes Mal wahrscheinlich ein anderes Intro und Outro geben, als normalerweise, als ihr gewohnt seid bis jetzt von den letzten 100 Folgen. Und kommentiert und sagt, was euch am besten gefällt am Ende dieser oder zwischendrin auch schon jeweils zu den Einzelnen, damit wir ein bisschen demokratisches Feedback bekommen, weil wir können uns tatsächlich nicht entscheiden. Wir wissen nicht, was am besten ist. Wir finden die eigentlich alle ganz cool. Und deswegen brauchen wir euch als Schwarmintelligenz, damit ihr uns helft bei dieser schwierigen Entscheidung, was Intro-Outro sein soll. Ja, ich glaube, das war's, oder Jonas?
Das war's. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.
Alle Zeit der Welt, 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 alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt, alle Zeit der Welt.